jump to 1918. Willkommen bei Antenne Baldrian mit dem Claudio.
Und dem Dominik.
Wie letzte Woche schon gesagt, geht es auch diesmal um 1918.
Wir sind ein bisschen verzogen, he?
Ja. wir ziehen jetzt einfach nach, dass wir hier wieder mit unserer 11. 1918 Sendung im November auch wieder angelangt sind. Wie auch schon teasert, letzte Woche geht es heute wieder einmal um die Schweiz. Und nämlich um den Landesstreik. Ja, wir kommen ja jetzt da schon fast wie die alte Hühe Fasnacht mit dem Thema. Das ist ja medial gross thematisiert worden. Mhm. Mit dem 100-jährigen Jubiläum vom Landesstreik. Wir wollen heute eigentlich ein bisschen eingehen, also natürlich auf den Landesstreik selber, auch ein bisschen auf die Vorgeschichte von dem Ganzen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Die ganzen Reibereien sozusagen zwischen dem arbeitenden Volk und und dem Bundesrat oder der Bürgerlichen sozusagen. Thematiken wie eben, aus wem hat das eigentlich bestanden, das Arbeitervolk, ja, Führungs- und Schlusszeichen, und ja, was für Gesellschaftsschichten sich da irgendwie auf eine Art gegenübergestanden sind, vielleicht auch, also ideologisch. Zum mal anfangen, möchte ich noch kurz zwei Leute vorstellen, die da jetzt bei dieser Sendung sicher immer werden
vorkommen. Sehe ich nicht, wo sind
die? Sind nicht im Raum. So eine Art.
Schon gemeint, bist du wahnsinnig geworden.
Das sind so eine Art die zwei grossen, man kann sagen, Gegenspieler vielleicht gewesen, in dieser ganzen Thematik. Zum einen der Robert Grimm, der uns schon in jensten 1918-Sendungen begegnet ist, sozialdemokratischer Politiker gsi, ein Zürcher, der in der SP Zürich auch gsi ist. Zuerst ist dann der hat so eine halbe Tour der Suisse eigentlich gemacht in seiner politischen Karriere, ist in Basel Staatsrat gsi und dann lang in Bern als SP-Politiker tätig, auch dort Regierungsrat und auch Nationalrat im Bundesparlament gsi. Robert Grimm ist uns auch schon begegnet, zum Beispiel in Verbindung mit der Hoffmann-Grimm-Affäre, wo es darum gegangen ist, wie man der komische Intellektuelle namens Lenin, oder was sich Lenin genannt hat, wieder auf Russland zu bringen. Um dort eventuell einen Ostfrieden können zu bewirken mit Deutschland. Also jetzt aus Sicht von der deutschfreundlichen Schweizer Parteien vielleicht, oder Parteigenossen. Wird uns jetzt heute sicher begegnen als Mitglied vom Altener Aktionskomitee, als Präsident vom Altener Aktionskomitee, OAK, wo der Landesstreik koordiniert und organisiert hat. Ja, wie ist uns der Robert Grimm sonst noch begegnet?
Zimmerwald, oder?
Zimmerwald-Konferenz, genau. Hat auch mit dem Lenin zu tun. Dort ist der Lenin und der Trotzki und noch, glaube ich, Leute aus etwa 10 anderen Ländern für eine Friedenskonferenz geheime auf Zimmerwald gegangen und haben dort das internationale Manifest beschlossen oder unterschrieben, sozusagen. Genau. Jawohl. Zum anderen stellen wir noch kurz vor den Felix Kalonder. Ein bisschen weniger berühmt.
Wie heisst der?
Felix Kalonder.
Kalonder?
Oder ist ein wie sagt man, ein Bündner.
Aha, okay.
1918 war er Bundespräsident gewesen, und hat durch das sozusagen halt den Bundesrat repräsentiert in dieser ganzen Geschichte rund um den Landesstreik. Ist dort dann eigentlich das Sprachrohr gewesen, wenn es darum gegangen ist, dass der Bundesrat entweder zum Parlament oder dann halt eben zu dem UAK oder zu den Gewerkschaften hat müssen Stellung nehmen. Natürlich, oder vielleicht ist er auch wegen dem eine weniger prägnante Person in dem Ganzen, da man ja halt einfach, also ja, das auf eine Art klar ist, dass das halt immer ein Siebener-Gremium ist und der Bundespräsident in dieser Funktion natürlich einfach, ja, rett. Mhm. Aber nicht unbedingt der...
nicht der Regierungschef ist, sondern...
sozusagen...
ein Primus inter pares. den Bildungsbürger mal befriedigen.
Jawohl. Eben, da gibt es in dem Bundesratsgremium einige berühmtere Gesellen, wie zum Beispiel eben der Herr Hoffmann oder auch der Gustav Ador, wo ja dort eher noch für die neue Linie, sagen wir vielleicht mal, vom Bundesrat Richtung auch Kommandi zählt. Gut. Das waren mal die zwei Leute.
Mhm.
Zum Anfang auch noch kurz, das machen wir ja fast jedes Mal, wenn wir irgendwo bei Anfang des Weltkriegs gehen. 1914 fängt der Landesstreik an, fängt der Erste Weltkrieg an. Und ja, auch der Landesstreik muss man halt irgendwie mit dem Hintergrund vom Ersten Weltkrieg irgendwie sehen. Weil dort halt schon auch in der Schweiz eigentlich recht krasse Weichen gestellt werden. Zum Beispiel am 3. August 1914, eigentlich kurz nach Kriegsausbruch, wird vom Parlament, oder tut das Parlament sozusagen im Bundesrat das sogenannte Vollmachtenregime genehmigen. Das ist eigentlich eine Art neue Gesetzgebung, wo der Bundesrat eigentlich sehr starke neue Rechte oder eben Vollmachten eigentlich bekommt,
mhm.
Wo der Bundesrat eigentlich auch befähigt, Gesetze zu erlassen, was sehr, sehr untypisch ist. Mhm.
Also das ist eigentlich so eine Art ein Notstandsgesetz oder ein Ausnahmezustandsgesetz.
Ja, kann man so sagen.
Das ist ja üblich, das geht eigentlich auch in Demokratien, tut man dann halt die Exekutive mit noch mehr Gewalt ausstatten, damit sie schneller entscheiden kann, oder?
Genau. Das ist auch jetzt etwas gewesen, also dort kommt man eigentlich gerade auch schon wieder so ein bisschen in die Thematik Bürgerfriedenpolitik. Das war auch in der Schweiz ein Thema gewesen. Wir haben es ja gerade in der letzten Sendung auch gehört, punkto Spaltung von der deutschen SPD, dass das ein Thema gewesen ist, oder wo generell eigentlich in den sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa sehr ein grosser Reibungspunkt eigentlich gewesen ist. Da einfach die sozialdemokratischen Parteien irgendwie immer in dem Zwiespalt eigentlich sind von einer Art Friedenspolitik, aber auch, ja, wie kann man dem sagen?
Ja, halt auch Wahrung von nationalen Interessen.
Genau, so. Ja. Mhm. Genau, das ist dann eigentlich 1914 passiert. Dort sind eigentlich auch, das Parlament mehr oder weniger geschlossen dahinter gestanden. da, also was man ja bei der Schweiz kann sagen als neutrales Land, es ist nicht darum gegangen, irgendwie ja, Krieg zu führen. Man ist auch in dem Sinne nicht genötigt gewesen, das zu machen, wie man ja weiss, in der Schweiz. Was aber halt das Vollmachtregime mit sich gebracht hat, ist gewesen, dass man halt in der, was wir jetzt auch noch werden dazu kommen, was wir ja auch schon thematisiert haben, in der ganzen Landesversorgung, sprich was, was zum Beispiel Lebensmittelversorgung anbelangt, was Energieversorgung anbelangt von der Bevölkerung, was halt auch wirtschaftsstimulierende Gesetzgebungen zum Beispiel anbelangt. Dort hat man dann halt so eine Art als Parlament als Ansprechgremium ja, größtenteils verloren. Also es ist dann eigentlich mit dem Vollmachtregime dann wirklich eigentlich darum gegangen, dass du als, ja, als politische Gruppe, ist es einfach viel wichtiger geworden, irgendwie einen Draht zu haben oder irgendwie auch gehört zu werden halt in dem Bundesratsgremium sozusagen. Genau, da sind wir im Ersten Weltkrieg. Das ist, wie wir auch schon manchmal gehört haben, eben von vielen Empirikern begleitet worden. Ich glaube, ja, unsere erste 1918-Sendung ist ja um die Schweiz gegangen und wird schon, nein, die zweite, Entschuldigung.
Die erste ist die legendäre.
Ah, das Wilson-Fall, ja, stimmt. meine erste Sendung, genau. Unsere zweite Sendung ist ja um das gegangen, dass das halt auch ja, für ein nicht kriegführendes Land eigentlich doch zu einer Extremsituation geworden ist. Wie tut man überhaupt da die paar Millionen Leute ernähren? Wie tut man sie auch beschäftigen? Wie richtet man irgendwie die Industrie neu aus? Werden wir auch noch kurz dazu kommen, dass das auch so eine grosse Parole nicht mehr war. Also Stichwort Kriegsgewindler. Man hat auch in der Schweiz angefangen, halt ganze Industriezweige umzumodeln zu halt Kriegsindustrie. Also von Uhrenfabrikanten, die dann angefangen haben, irgendwelche Zündermechanismen herzustellen, zu sonstigen Schwerindustriefabriken, wo dann halt auch Munition zum Beispiel, Fabriken aufgebaut haben und so weiter.
Das ist eben die viel gerühmte, anpassungsfähige Schweizer Wirtschaft.
Genau. Nachfrage und Angebot. Ja, wo wir jetzt aber einhaken, wir wollen ja jetzt nicht irgendwie da in jüngsten Details nochmal durchkehren, was da alles für Empirien gewesen sind, aber ein paar Zahlen machen das eigentlich noch deutlich, wie das dann eigentlich auch von sich gegangen ist oder wie sich das manifestiert hat. Das ist nämlich im Streiken. Wir reden ja vom Landesstreik. Aber um das vielleicht auch ein bisschen ja, einzuordnen, man hat ja irgendwie ein gewisses Gefühl, oder häufig hat man's, wird das so, ein bisschen so dargestellt, als wäre da in der Schweiz eigentlich alles total normal gewesen und irgendwie plötzlich ist man dann 2 Tage in Ausstand. oder normal, oder alle sind irgendwie halt brave Schweizer gewesen und plötzlich sind da so komische Ideen gekommen. Das ist eigentlich bei weitem nicht so gewesen. Man hat schon 1916 hat's, 35 Streiks gegeben mit total rund 3300 Beteiligten. 1917 hat es dann schon 140 Streiks gegeben. Und im gesamten Jahr 1918 sind insgesamt 269 Streiks veranstaltet worden. Also wo jetzt eigentlich der Landesstreik als Generalstreik sozusagen einfach ein Fall ist. Mhm. Also wir reden da eigentlich schon fast von einem täglichen
Streikepidemie.
Täglichen Streik sozusagen. Und das sind auch, also das hat halt logischerweise während dem Krieg extrem zugenommen. Ist aber auch halt so eine, ist halt auch ein, ja, ein ein Symptom auch von der Industrialisierung gewesen. Das ist generell etwas, was während der Industrialisierung dann halt mit der Zeit zugenommen hat und auch zu einer neuen politischen, so einer Art Kampfmaßnahme geworden ist.
Mhm. Aber wie erklärt man sich so die Zunahme, jetzt mal abgesehen von der Industrialisierung? Also der Zusammenhang mit dem Krieg, oder? Sind da auch so Vorgänge wie jetzt eben die russische Revolution oder so haben da reingespielt? Oder generell halt einfach die Entbehrungen von dem Krieg?
Ja, sicher generell, ja. Also sehr stark ist natürlich auch die Inflation schon während dem Krieg gewesen. Also wir hatten auch dort schon eine starke Geldentwertung gehabt, wo wir auch die Lebenshaltungskosten um einen Faktor, glaube ich, etwa 3 oder 4, also das ist jetzt so noch aus dem Kopf, oder was ich das Gefühl habe, kannst du mich jetzt da nicht festnageln.
Mach gar jetzt gut. Mach dich kaputt.
Also sicher in einem einstelligen Bereich, nicht da so galaktische Zahlen, wie du letzte Woche da vorgetragen hast, in Deutschland. Aber natürlich gleich, ja, harte Einschnitte, also Lebensmittel sind um das Vielfaches verteuert worden in diesen paar Jahren. Heizkosten, also sprich Kohle oder Torf oder was man auch immer da gerade verbrannt hat irgendwie daheim. Zusätzlich sind halt Löhne ja, schwer hinterher nachgehängt mit dem Ganzen. Also klar, das ist ja immer eine Diskussionsfrage natürlich, was jetzt da der genaue Trigger war. Ja, ich bin da eigentlich einigermaßen überzeugt, dass es halt immer der wirtschaftliche Druck ist, der Leute eigentlich auf die Straße bringt. Also entweder hast du zu wenig zu essen oder kannst du sonst einfach dein Leben halt nicht mehr zahlen.
Mhm. Also wenn die dann streikt vor allem mehr Lohn gefordert, also quasi wie so eine Teuerungsanpassung, wo alles teurer geworden
ist. Ja, meistens ist es um mehr Lohn gegangen. Es ist manchmal auch, also klar, mehr Lohn wäre ja eigentlich eine Frage von der Arbeitgeber. Oder halt auch um politische Umsetzungen wie 48-Stunden-Woche zum Beispiel. Das ist ja dann auch eine immer wieder aufkommende Forderung war, oder eben auch Lebensmittelsicherheit. Milchpreis war ein Riesenthema gewesen, gerade auch vor dem Landesstreik 1918. Da hat man, können wir dann nachher noch kurz darauf eingehen, dort ist der Milchpreis von 36 Rappen auf 42 Rappen verteuert worden, also auch per Dekret vom Bundesrat. Also es ist zwar nicht umgesetzt worden, weil dort schon eigentlich dort ist eigentlich dann in dieser Thematik der Landesstreik das erste Mal als Androhung, sozusagen als Kampfmittel gebraucht worden, erfolgreich, da eigentlich der Bundesrat genötigt war, durchs Parlament nochmal zu gehen und man dann die Teuerung auf 3 Rappen reduziert hat. Also dort ist eigentlich das erste Mal die Androhung vom Landesstreik erfolgreich durchgesetzt worden. Also es ist dann nicht zum Landesstreik gekommen, aber schon die Androhung hat eigentlich dazu geführt, dass man zwar 3 Rappen mehr in den Milchproduzenten gegeben hat, aber die 3 Rappen vom Bund und Kanton aufgebracht worden sind. Also sprich, faktisch für den Konsumenten hat es keine Milchpreiserhöhung gegeben, sondern eigentlich der Staat hat dann eigentlich die 3 Rappen aufgebracht. Da sind wir jetzt eigentlich schon eben im Jahr 1918 und auch, also der Konflikt ist schon mit etwa 3 Sitzungen, wo dann wirklich eigentlich auch das OAK direkt mit dem Bundesrat zusammengesessen ist, eigentlich vonstatten gegangen. Vielleicht noch, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, noch wegen dem Streik-Thema. Ich meine, was dort sicher auch dazu kommt, ist halt eben durch die Industrialisierung oder durch eigentlich die gesellschaftlichen Veränderungen, bist du schon nur in der Lage, oder nein, hat sich halt einfach so eine ja, städtisch prägte Arbeiterschaft halt auch gebildet, die irgendwie, ja, irgendwie mal so auch ein Bewusstsein bekommen hat von einer, ja, also von einer eigenen Klasse, oder? Also so das, eben so die Arbeiterschaft, wo ja, was ja gerade in der Schweiz finde ich noch spannend ist, da sich das irgendwie auch immer, also immer, es hat eigentlich immer klare eigentlich auch Abgrenzungslinien gegeben, dann eben zu den Lebensmittelproduzenten, sprich zu den Bauern. Bauern sind eigentlich dort durch auch fast so wie ein eigener Stand halt noch gewesen, mhm. Da sie eigentlich, ja, auf eine Art nicht, sind ja nicht, sie haben sozusagen ja nicht zu dieser bürgerlichen Gesellschaft gehört. Aber haben halt, ja, sind eigentlich wie so ganz eigene Interessengruppen eigentlich auch noch gewesen. Und das ist auch etwas gewesen, wo eigentlich auch zu dem ganzen Konflikt ein bisschen geführt hat. Also das ist auch das, wieso ich jetzt vorher noch eben von dem Vollmachtregime geredet habe. Also die Bauernverbände, die haben eigentlich schon früher eigentlich einen guten Draht eigentlich gehabt, auch zum Bundesrat. Also die sind halt auch schon organisierter gewesen. Das kommt dort natürlich auch dazu.
Das ist das Erste von heute erzählen.
ja, und durch da, also, und kommt halt auch noch dazu, dass sie jetzt gerade mit dieser Kriegssituation in ganz Europa haben halt Bauern als Lebensmittelproduzenten einfach eine viel akutere Wichtigkeit halt einfach gehabt. Also sie sind halt ja, in der Wahrnehmung sicher von einem Exekutivkomitee, eben wie der Bundesrat, ist das halt einfach eminent wichtig gewesen, ja, zum ja, die Lebensmittelversorgung irgendwie zu organisieren. Ergo musst du halt einfach mit der Bauernschaft irgendwie halt auch umgehen.
Also BGB, die Vorläuferpartei von der SVP, die eigentlich eine Bauern- und Gewerbepartei war, ist jetzt gar nicht gegeben. Die ist 1917, glaube ich, erst gegründet worden, oder?
Mhm.
Und auch, ist auch noch nicht im Bundesrat gewesen, das ist erst später gekommen.
Genau, ja. Und plus, was natürlich auch noch fast vielleicht noch mehr ins Gewicht geht, ist natürlich, dass die ganze Industrie, also natürlich schon im Parlament, sehr gute Kontakte gehabt hat. Mhm. Also Kontakt, sprich, also denen hat eigentlich das Parlament gehört. Wir sind ja auch drinnen gesessen, das war halt noch so eine Zeit gewesen, wo
das Milizparlament noch ernst genommen worden ist.
Wo halt noch so die grossen Industriellen
noch selber gegangen sind.
Im sehr FDP-lastigen Parlament gehockt sind.
Heute holen eigentlich die grossen Industriellen FDP-Parlamentarier Verwaltungsräte, oder?
genau. wo wir schon beim nächsten Thema sind, das ist nämlich der Proporz. Das ist auch ein grosses Thema. Gut, das könnte auch schon fast eine Sendung sein. Oder ein sendungsfüllendes Thema.
Das ist traurig.
es ist 1918, das war noch vor dem Landesstreik, ist das bestimmt, also abgestimmt worden. Es war eine Volksabstimmung über die Proporzwahl. Bis dann ist das Parlament im Majorzsystem gewählt worden, wie in vielen anderen Ländern auch heutzutage noch. Interessanterweise ist das eigentlich mit einer recht klaren Mehrheit angenommen worden. Da halt auch die konservative Partei, also CVP, Vorgängerpartei, eigentlich sicher auf Bundesebene auch Interesse an dem gehabt hat.
Mhm.
Ich glaube, die Einzigen, die nicht so begeistert waren, waren die FDP.
Klar, die am meisten gewinnen halt im Majorzwahlrecht, oder?
Genau. Also die haben noch 1918 haben die anscheinend noch absolute Mehrheit gehabt mit unter 40% Wähleranteil, die eigentlich das Parlament können dominieren können. Wo die SP 30, rund 30% Wähleranteil hatte und keine 10% von der Sitz im Parlament eigentlich besetzt hat. Mhm. Also wir kann dort sicher auch sagen, eben, wir sind irgendwie so in einer Situation, wo halt, ja, ich glaube, die Linke einfach auch merkt, dass sie so langsam in ein Powerplay reinkommen, wo sie halt auch können, ja, Zeug bewegen. Eben gerade die, ich glaube, die Proporz-Wahlentscheidung hat sicher dort auch Aufschwung gegeben. Und ja, dass sie halt irgendwo durch mit einer anderen Selbstbewusstsein irgendwie auch in einem Bundesrat vielleicht könnte gegenübertreten. Genau, das ist eigentlich jetzt so ein bisschen die Linke oder irgendwie so ein bisschen die Arbeiteransicht. Vielleicht auch so ein bisschen die populäre Ansicht irgendwie. So, ja, man kämpft dafür, das ganze Unrecht und weiss doch auch nicht was. Ich glaube, ja, das ist ja jetzt wirklich irgendwie, glaube durch jedes hure Medium, durch was da irgendwie der Landesstreik irgendwie für Auswirkungen gehabt hat und Sozialwerk und Frauen und bla bla. Ich glaube, das können wir irgendwie wo auch lassen. Also.
Man kann dazu sagen, es sind ja eigentlich alles Forderungen, die heute völlig unbestritten sind.
Genau, ja. Was ich eigentlich aber noch interessant finde, ist irgendwo durch auch die Reaktion auf den Landesstreik. Also wir können ja noch kurz irgendwie so abhandeln, aber es ist ja dann das OAK, hat das ja dann eigentlich mit dem Bundesrat sozusagen ein bisschen auf eine Konfrontation rauslaufen, also die beiden, Bundesrat und OAK. Der Bundesrat, gut, das ist jetzt eine völlig persönliche Meinung, habe ich das Gefühl, das sind vielleicht noch die vielleicht fast noch das besonnenste Gremium gewesen in dieser ganzen Geschichte. Was natürlich auf dieser Seite noch ist, ist das ganze Militär mit dem Ulrich Wille, haben wir ja auch schon mal gehabt.
Aber das ist ja noch speziell in dieser Situation, als der General rum war, wegen dem Krieg, oder? Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht gerade in der Armee.
Genau, also erstens der General, der ist ja, eben, wie wir ja, wer gut zugelassen hat in unserer Serie, grosser Preußen-Fan, sogar verwandtschaftlich verbandelt mit Otto von Bismarck und sozusagen, ist sozusagen ja auch ein Deutscher. In Deutschland geboren gsi. Und die haben natürlich eine riesen Angst gehabt. Und dort finde ich, das kommt eigentlich schon auch ein bisschen zu kurz. Klar, man kann jetzt hier immer wieder mal man kann den Wille irgendwie herziehen, wo irgendwie ein riesenhure Militarist war und eben irgendwie so das Fan von dem Preußentum und Drill und so weiter. Man kann auch hier den Emil Sonderegger hinziehen, wo zum Beispiel in Zürich Dings angeführt hat. Eigentlich die militärische Besetzung von Zürich, wenn man so will. Wo nachher dann später bekannter Frontist geworden ist. Aber ich finde, manchmal geht mir irgendwie dann amigs so, dass so ein bisschen das fast ein bisschen auf die Nerven. Also ja, es wird ja amigs irgendwie immer so ein bisschen suggeriert, dass das irgendwie schon fast so die so der antifaschistische Kampf irgendwie soll gewesen sein.
Ja.
Wo ich halt finde, natürlich ist das dann, das ist mit dem riesen Militäraufgebot ja auch dann eigentlich also begleitet worden. Man muss ja auch vielleicht sagen, dass der Landesstreik an und für sich sehr, sehr unblutig verlaufen ist, bis auf gewisse tödliche Auseinandersetzungen, eben zum Beispiel in Grenken.
Also sind es nicht die einzigen 3 tote Arbeiter und 1 tote Soldat, oder?
Ich glaube es, ja. Ja.
Ich meine, wenn das heute passieren würde, wäre das verdammt krass. Im damaligen Umfeld ist das eigentlich nichts,
sozusagen.
Wenn man so ein bisschen schaut, was in den Nachbarländern abgegangen ist.
Mhm. Ja, und eben, also das finde ich einfach noch so einen wichtigen Aspekt, in was für einem Zeitpunkt das eigentlich abgegangen ist. Ich meine, wir reden da von einem Zeitpunkt, wo einfach rundum ganze Länder einfach im Chaos versinken. Oder eben zu versinken drohen. Entweder versinken oder zu versinken drohen. einfach krasse hure Umbrüche, eben wie wir ja da jetzt von der deutschen Revolution gehört haben, ich meine wirklich Tausende von Toten. Nee. Und vielleicht auch eben die verschiedenen Radikalitätsströmungen, die hat es natürlich auch in der Schweizer SP gegeben. Ich meine, gerade der Robert Grimm, das ist so eine recht spezielle Person, was ja das anbelangt. Ich meine, es hat eigentlich nie, also auch das OAK nicht, ich meine, das ist jetzt nie irgendwie ein Revolutionsaufruf in dem Sinn gewesen. Also, dass man jetzt da irgendwie das ganze System will stürzen. Also man hat da eigentlich, muss man auch sagen, ich meine, das sind eigentlich legitime Forderungen gewesen, eben Proporzwahl am Anfang noch, dann eben Frauenstimmrecht, eben Neuwahlen nach Proporzsystem, AHV, was ist es noch gewesen?
Die Begrenzung von der Arbeitszeit.
Ja, 40 Stunden Tag.
Schön wär's.
40 Stunden Woche. Ja, und so weiter. Aber ich meine, dass zum Beispiel halt dann auch ein SP einen Jahrestag von der russischen Revolution gefeiert hat in Zürich. Und ich meine, was das halt, wo man auch noch muss sagen, dass, klar, das wird vielleicht manchmal auch ein bisschen übertrieben, aber es hat auch dennoch viel Exil rausgegeben, halt auch noch in der Schweiz. Dass einige Leute halt in falschen Hals kommt oder auch Ängste dann natürlich auslöst, finde ich irgendwo durch auch noch nachvollziehbar.
Mhm.
Und dass halt so ein Landesstreik, wo ich glaube etwa 350'000 Leute so geschätzt, haben dort mitgestreikt, die zwei Tage. Dass es dort vielleicht einfach nicht viel braucht, dass es kippt, ist ja irgendwo auch noch verständlich. Also, das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich manchmal auch noch bemerkenswert finde, eigentlich wie ruhig das eigentlich sozusagen zu und her gegangen ist. Klar, man muss ja auch sagen, dass der Streik nach zwei Tagen abgebrochen worden ist.
Mhm. Aber das ist ja vielleicht greife ich dir jetzt auch vor, tut mir leid, aber das ist ja heute so ein bisschen, probiert man, oder hat man jetzt in den Medien so ein bisschen probiert, so den Rezeptionsstreit irgendwie, oder einen Historikstreit aufzubeschwören, oder? Dass irgendwie so wie die Rechten sagen, oder die Konservativen, die Bürgerlichen sagen, ja, die Armee hat uns irgendwie vor dem Bolschewismus bewahrt, und die Linken sagen eben, das sei irgendwie eine erfolgreiche Sozialrevolution schon fast so ein bisschen gewesen, oder halt im Kleinen und so. Jetzt aber tatsächlich die Gefahr von so einem, was soll ich sagen, bolschewistischen Umsturz oder so, ist die real gewesen? Also hat sie dem OAK oder generell unter den Streikenden oder denen, die jetzt sagen können, hat es dort Leute gehabt, die von dem geträumt haben, die das als realistische Option angeschaut haben?
Hat's gegeben. Es hat schon so Köpfe gegeben. Eben auch bei einem Robert Grimm zum Beispiel ist man auch nie, also auch heute nicht ganz sicher, was eigentlich seine, seine Radikalitätsquotient, ich weiß nicht genau, wo der ist. Also was man ja vom Robert Grimm zum Beispiel weiss, ist, dass er zum Beispiel auch schon bei dieser Zimmerwald-Konferenz sich schon eigentlich politisch, also gut, ich glaube, der hat auch persönlich nicht viel mit dem Lenin können anfangen anscheinend, das ist dort, glaube ich, schon bekannt gewesen. Aber die haben sich auch eigentlich politisch dort schon recht überworfen, weil ihm der Lenin eigentlich dort viel zu radikal gewesen ist. Halt in seiner ganzen, Diktatur des Proletariats Theorie. Traumvorstellung ist das vom Grimm sicher nicht gewesen, aber es hat auch in der Schweizer SP und dann auch in dem OAK jetzt schon Exponenten gegeben, die natürlich radikal auch gestrahlt gewesen sind. Ja.
Aber offenbar haben die nicht die Mehrheit gehabt, oder sonst wäre der Streik nicht abgebrochen worden.
Aha, ja, nein, also die haben, glaube ich, generell auch nicht so eine starke Position gehabt. Was ich einfach irgendwie ein bisschen das Gefühl habe, ist irgendwie, dass der Landesstreik fast ein bisschen überschätzt wird, also historisch.
Mhm.
einfach rein von der, natürlich, ich meine, es ist ein grosses Event, natürlich, es war auch sehr einschneidende Sache gewesen, natürlich, auch eben durch den Zeitpunkt extrem alt auch, also hat natürlich auch eine riesige Dramatik irgendwie gehabt. Eben da wir, ich meine, wir sind mitten in der deutschen Revolution, wir sind also im Osten geht das Habsburgerreich einfach zusammen wie ein hure Kartenhaus. In Russland, also ich meine, Russland ist ja eigentlich innerlich am, also wirtschaftlich am Boden. Ich meine, die haben irgendwie 4 Jahre Krieg und 1 Jahr Bürgerkrieg hinter sich. Ja, dass das natürlich einigermaßen emotional irgendwie aufgenommen wird, ist ja sicher auch klar.
Mhm. Also wenn man jetzt echt von der Bedeutung von dem Ereignis ausgeht, man kann ja vielleicht auch konstatieren, dass eben so eine Einführung zum Beispiel vom Proporzwahlrecht fast so ein bisschen einen grösseren Impact gehabt hat, als jetzt der Streik an sich, oder?
Mhm.
Was halt einfach was das Ereignis ja auch speziell macht, ist halt der Einsatz von der Armee im Inland, oder? Und dass auf Streikende geschossen wurde, ist, was ja schon so ein Tabubruch war, oder?
Mhm. Ja, sicher, ja. Also es ist natürlich, eben, es ist einfach Action gewesen, das ganz klar. Aber eben, ich meine, also das Proporzwahlrecht ist schon angenommen eben vom Volk, denn, also es ist natürlich noch nicht, es ist im
19.
Jahr drauf, glaube ich, ja, ja, hat man dann die neue Parlament gewählt. Und eben, also auch die, ich meine, die ganzen Forderungen, das finde ich dann halt auch, das wird dann manchmal auch von der heutigen Linken irgendwie so ein bisschen instrumentalisierend eingenommen, so als wären das irgendwie so die ganz neuen Ideen irgendwie gewesen, wo noch nie rum gewesen sind. Und irgendwie so nach dem 12., 13., 14. November dann angepackt worden sind. Ja, genau. Oder,
wenn ihr das Frühstück immer recht eingeführt worden, 50 Jahre später.
Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber ja, ich meine auch die ganzen Sozialwerke und eben, was haben wir, der geregelte Stundenwoche. Ich meine, das sind, ja, gut, das ist halt manchmal irgendwie auch das Problem von der Geschichte irgendwie, dass man sich halt gerne irgendwie an die Daten irgendwie halt festnagelt. Aber ich meine, das sind halt alles, das sind halt einfach politische Prozesse. Natürlich ist das dann irgendwie ein Katalysator gewesen, das glaube ich schon.
Mhm.
Also weißt du, dass das dann etwas ausgewirkt hat, sicher auch in der Regierung, dass man vielleicht dann mit gewissen Punkten natürlich irgendwie vorwärts gemacht hat. Ja, da man vielleicht nicht irgendwie ein Jahr darauf wieder hat wollen, die halbe Armee irgendwie auf Zürich und Bern und weiss auch was stellen.
Mhm.
Aber eben, ich meine, ja, gerade das Proporzwahlrecht, ich meine, das hat sicher auch in der Umsetzung nachher gerade, was dann halt eben nach dem Krieg, wo dann auch die ganzen Vollmachten ja nicht mehr beim Bundesrat sind, wo man eigentlich auch wieder parlamentarisch halt, ja, oder parlamentarische Gesetzgebung hatte. Und man halt auch eben gerade mit dem Proporzwahlrecht halt auch das so ein bisschen die FDP-Burg irgendwie auch mal gebrochen hat, hat sicher einen viel grösseren Impact gehabt, bin ich auch überzeugt, ja.
Mhm.
Das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt, wo ich auch noch drauf kommen oder so eine Art mein Hauptargument, gerade wenn wir letztes Mal die deutsche Revolution angeschaut haben, also ist zwar ein sehr mega spannendes Ereignis, natürlich, aber ich habe das Gefühl, irgendwie fast geschichtlich leicht überschätzt.
Ja, für die Schweiz ist es halt, also für Schweizer Maßstäbe ist schon nicht unwichtig, würde ich meinen. Aber ja, ob jetzt aus dem mega viel erwachsen ist, ich meine, das ist ja auf der linken Seite wird ja eben so eine Mythenbildung auch betrieben, oder? An dem ganzen Ereignis.
Ja.
Es ist halt schon noch, eben, du hast gesagt, es war Action gewesen, wie viele 350.000 Menschen im Streik. Für die Schweiz ist das etwas, ja.
Mhm.
Was es dann wirklich bewirkt hat, das ist halt das Problem von der Geschichte, oder? Man schaut es immer im man tut so immer so bewerten, was da nachher passiert ist, oder? Und tut das irgendwie wie so, es ist dann manchmal schwierig, irgendwie wirklich klar aufzuzeigen, was ist jetzt die Folge von was, oder?
Mhm.
Ja, das ist halt so. Es gibt dort wahrscheinlich keine eindeutige richtige Antwort darauf.
Nein. Zum Beispiel ein Beispiel, dass ja der, also der Dialog erstens stattgefunden hat, permanent, und zweitens auch eigentlich nicht völlig unfruchtbar war. Ist zum Beispiel auch, dass noch im 13. September, ist natürlich auch ein bisschen spät, 1918 tut der Bundesrat schafft er ein eidgenössisches Ernährungsamt, was zum Beispiel auch eine klare Forderung von der Arbeiterschaft war. Also schon seit Kriegsbeginn natürlich, ist dann einfach 4 Jahre später
gemacht. 6 Wochen vor Kriegsende. Sehr geil.
Ich weiß nicht genau, wie lange das überlebt hat, das Ernährungsamt.
Hey, in der Schweiz geht alles immer ein bisschen länger, gell?
Ja, aber das ist einfach so ein Beispiel, das nicht, also da gibt es noch etliche Beispiele, also gut, es ist eigentlich in der ganzen Zeit ist einiges gegangen, also jetzt ohne natürlich die Forderungen irgendwie zu mindern oder abzuwerten, was natürlich die Arbeiterschaft hat. Also ich meine, das ist schon, ich meine, der Leidensdruck, also in den ärmsten Arbeiterbevölkerung in der Schweiz, der ist enorm gewesen. Also man redet da wirklich von, also so Zuständen von 15 Leuten, die irgendwie sich ein Zimmer teilen, so in Schichtbetrieb, also mehr oder weniger halt, dass mal irgendwie 6 miteinander im Zimmer pennen und nachher dann die anderen 6 und diese gehen arbeiten. Man hat kein Geld mehr gehabt, um irgendwie die Zimmer heizen. Wucher, das ist ja auch so, es hat nebst, oder einfach Teil von diversen Streiks und Protestaktionen. Eben, also oder so ein bisschen die Hauptthemen sind eigentlich immer gewesen, gegen Krieg, vor allem auch eben gegen Wucher, also sprich gegen Kriegsgewindler und halt andere Wucherer. Dort kommt auch noch dazu, dass es in diesen Jahren extremen Wohnungsmangel gegeben hat. Mieten sind also manchmal so exorbitante Preise sind da wirklich auch verdammte Rattenlöcher verkauft oder vermietet worden an die Arbeiter.
Ich sehe wieder Parallelen zu heute, oder? Ich brauche mal eine Wohnung zu Zürich.
Ja. genau. Und was auch noch, eben so Hungermärsch, das hat es auch noch, also es sind so häufige von so, zu Zürich hat es einige so, also so Frauen-Hungermärsche gegeben, wo man eben halt wegen Lebensmittelsicherheit und so weiter demonstriert hat. Ja. Ja, also dort ist es eigentlich schon, also es ist schon so ums Eingemachte gegangen, nicht nur, oder das ist eben das, was ich meine, ich glaube, der Leidensdruck braucht es ja auch, um dann halt irgendwie wie mal auf die Strasse zu gehen. Ja, also ich meine natürlich irgendwie mal irgendeinen Tag streiken kannst du natürlich schneller mal vielleicht. Mhm. Wegen irgendwie, wir wollen ein bisschen Lohnerhöhung, aber das ist ja dann schon die ganze, wegen dem ist das vielleicht auch so eine grosse, eben hat das natürlich auch so eine grosse Symbolkraft, weil das einfach so viele Probleme natürlich auch irgendwie beinhaltet hat und so viele Probleme angesprochen hat, die halt irgendwie da zumal gsi sind. Was ja eben auch so bekannterweise manchmal so ein bisschen als Start-Event oder Startschuss ja genommen wird zum Landesstreik, so ein bisschen als Vorläufer ist ja der Zürcher Bankpersonalstreik gsi. Der ist Ende, also 30. September bis am 1. Oktober gsi. Dort sind den Zürcher Bankangestellten und ihre Arbeit niedergelegt.
Wenn man das im Ausland hört, das ist echt so das Klischee, oder? Die Schweizer also, streiken, ja, die Türken zuerst die Bankangestellten streiken.
Gut, das klingt jetzt also auch, also es klingt heutzutage einfach sehr absurd, ja.
Aber man muss auch sagen, das sind natürlich nicht, also eben, sind ja keine Banker in dem Sinn, oder? Sondern sind halt wirklich so.
Aha, ja, ja.
Büroangestellte, oder?
Genau. Also ja. Dort ist ja das Ganze. Dort hat man die feinen Finessen vom Schweizer Banksystem natürlich noch nicht erfunden.
Aber die Schweizer hat natürlich auch den Begriff vom Proletariat ausgeweitet, oder?
Genau. eben dann nach dem Bankenstreik, also die haben vorwiegend eigentlich für höhere Löhne gestreikt gehabt, ist dann eben am 13. Oktober ist eine Proporzinitiative angenommen worden. Und dann geht es eigentlich eben auch international Schlag auf Schlag. 22. Oktober geht eigentlich die Donaumonarchie zusammen. 3. November, 4. November ist eben der Matrosenaufstand in Kiel. Mhm. Im 6. November beschließt der Bundesrat eben das Truppenaufgebot, um sozusagen parat zu sein für das Ding. Also zum für den Landstreik eigentlich parat zu sein. Also dort wird dann auch eben Zürich und Bern werden besetzt von der Armee. Was schon sehr speziell ist. Und, das ist auch noch interessant, dass eben die diplomatischen Beziehungen mit Russland abgebrochen werden, auch an dem Tag.
Mhm.
Und die Sowjetmission in Bern wird ausgewiesen.
Okay. Das war nicht gewusst. Spannend.
Und also halt eben da irgendwie das der Geist vom Kommunismus natürlich durch Europa gewandert ist. Nicht wahr?
Ein Gespenst geht um, oder?
ja, also eben dort ist glaube ich irgendwie trotz viel Dialog auch irgendwie von diesen, sagen wir jetzt mal, Gegenspieler, ja, ist halt sicher auch ein grosses Misstrauen irgendwie rum gewesen, also eben irgendwie auf bürgerlicher und halt auch Regierungsebene oder Seite, ja, hat man halt irgendwie wirklich auch Angst gehabt vor diesen Arbeitern und vor diesen roten Sozis, weil das halt, eben, das sind so revolutionäre Spinner halt gsi.
Mhm. Nein.
Totale, nicht Bachni.
Nicht Bachni.
Kann irgendetwas passieren. Und dann eben am 7. November wird eigentlich aufgerufen eben zu dem Proteststreik. Am 9. November kommt es auch zu einem Proteststreik schon mal in vielen Städten. Dann darauf ab, am 9. November wieder in Berlin ist der Generalstreik und die Revolution. Ist natürlich auch noch ja, wichtig, eben auch zum Einordnen, da halt die deutsche Revolution ja, halt auch mit einem Streik, also angefangen kann man nicht sagen, aber auch durch einen Streik natürlich ein bisschen katalysiert worden ist.
Mhm.
Dann hat es ja in Zürich selber, in gewissen Städten, also lokale Generalstreiks gegeben. Und am 12. November ist dann eigentlich der, also am 11. November ist er dann bestimmt worden, am 12. ist er umgesetzt worden. Am gleichen Tag ist an der Westfront der Waffenstillstand beschlossen worden. Also sprich, ist eigentlich gerade Krieg ist vorbei. Von da verstreiken. Genau. Und dann ist das zwei Tage gegangen. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber eigentlich in diesen zwei Tagen stirbt niemand. Es ist ja auch noch schräg, dass ja der Einsatz oder dass der Zusammenstoß in Grenchen passiert ja, oder eigentlich am letzten Streiktag, aber ich glaube offiziell ist eigentlich wieder der Streik schon vorbei, oder, wo das passiert ist.
Mhm.
Mhm.
Also ich weiß nicht, aber ja.
Ja, genau. Dort hat es dann eigentlich so die drei Opfer von dem Landesstreik. Drei Uhrenmacher aus Grenchen.
Ja. What else? aus Grenchen.
Mhm. Drei Swatch-Mitarbeiter.
Vom Hayek geknechtete.
Mhm. Ja, und dann wird eigentlich am 15. November fast überall die Arbeit wieder aufgenommen.
Das hat auch reibungslos funktioniert. Das ist mir eigentlich wieder arbeiten.
Und ja.
das ist ja auch schon Urstrau, oder?
Diszipliniert, wie man ist, geht man natürlich wieder.
Oder erst zwei, drei Tage auf Barrikade und dann gehst du wieder ins Büro.
Ist man am 7. wieder an der Werkbank.
Genau. Ja, jetzt haben wir eigentlich so die Bewertungsdiskussion, die haben wir schon ein bisschen vorgezogen. He?
Ja.
Aber das ist auch nicht schlecht.
Ich glaube, du in der Mitte kommen. Ja, was man vielleicht auch noch muss sagen, so ein bisschen nachwehen vielleicht auch noch vom Landesstreik. Es ist ja dann nicht einfach, also einfach nur arbeiten, nachher ist man dann nicht einfach so wieder, mal die Arbeiter schon. Aber es hat dann auch noch im neuen Jahr, also im März, April 1919, ist dann der Landesstreikprozess dann noch gekommen, wo diverse also führende Persönlichkeiten von dem OAK verurteilt worden sind. Unter anderem eben der Robert Grimm, der Fritz Platten.
Oh.
Wer könnte denn nicht?
Oh, da glöckelt.
super Sowjet. Das ist der, der da mit Lenin irgendwo in Moskau gelandet ist.
Genau.
Ja. Der Ernst Nobs, das ist auch so ein...
späterer Bundesrat, der erste.
Der erste SP-Bundesrat ist auch 4 Wochen ins Gefängnis gekommen.
Krass.
Genau.
Ja, spannend.
Und ja, natürlich so gewisse reaktionäre Bewegungen hat es natürlich auch gegeben. Wie zum Beispiel so Bürgerwehrvereinigungen und so weiter. Es hat so die Schweizerische Vaterländische Vereinigung gegeben. Das war ein Dachverband von der Schweizer Bürgerwehr. Gott. Dort hat sicher auch ganz interessante Persönlichkeiten darunter gehabt. Ja, aber so. Ja, also es ist dann wieder Ruhe eingekehrt, kann man sagen.
Ja, und eben halt die ganzen Sozialreformen, die haben schon noch auf sich warten. Also die AHV, wann ist die eingeführt worden? 50er Jahre? Vorher.
Hat AHV als solches, ja, schon später, ja, aber es hat glaube ich, schon gleich darauf abgemacht, also das erste Sozialwerk gegeben. Also wo der mehr so aus dem, glaube ich, aus dem ganzen SUVA, also Unfallversicherungsding, hat es dann mal noch so Auffang Konstrukt gegeben, aber ja, da war glaube ich schon später.
Ende 40er Jahre habe ich gesehen.
Der 48 Stunden, wieso habe ich immer den 48-Stunden-Tag?
Du wolltest eigentlich mehr leben.
Die 48-Stunden-Woche, die ist am 27. Juni 19.
Ja, das ist ja
in
so,
der Industrie eingeführt worden.
Das ist ja so ein bisschen die unmittelbarste Folge, oder? Wenn es wirklich eine Folge ist vom Landesstreik. Und zwar ist immer recht eben 1971.
Ja, ich glaube, das Problem hat man dann wieder vergessen.
Mit der Frau?
Als Weile.
Ja. Ja, nein, das ist ja, oder? Ich meine, die Einführung vom Proporzwahlrecht hat ja auch so ein bisschen dazu geführt, dass die demokratische Mitbestimmung halt, jetzt mal abgesehen von den ganzen Volksrecht, also Volksbleibungszeitabstimmungen, dass das halt besser abgebildet wird, oder? Und ja, das hat sicher auch den Weg so ein bisschen frei gemacht für halt einen langsamen Reformprozess.
Ja. Ich lese jetzt da gerade noch, im 9. Juli 19 hat anscheinend der Bundesrat die erste Botschaft zur Einführung von der AHV und IV erlassen.
What the fuck? Krass.
Ja. Also irgendwie auf dem Radar ist es natürlich gewesen.
Ja gut.
Aber ja, wie man es halt so weiss. Geht alles ein lang.
Ja, mal.
Jawohl. Soweit, so viel zum Landesstreik.
Ja, spannend gewesen.
Witz. Dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Wird auch wieder eher im Jetzt sein.
Genau. Danke fürs Zulassen und eine gute Zeit.
Welcome to 1918.